Ja, es begrüßt Sie dazu Renate Börger und heute werden wir unserem Logo besonders gerecht, denn wir fragen uns gerade angesichts der Rückfälle von Militarisierung und nationalen Feindesfronten, die wir gerade erleben, wir wollen uns die beste Vision vergegenwärtigen, die wir haben, nämlich die Vision von den Vereinten Nationen, vor allen Dingen den reformierten Vereinten Nationen und einer Globalisierung der Kooperation in den menschheitlich wesentlichen Fragen von Frieden, Gerechtigkeit und ökologischen Bedingungen nicht nur eines Überlebens, sondern eines bejahenswerten Lebens. Albert Denk hat in seinem Buch Globale Demokratie dazu Wesentliches beigetragen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute unser Studiogast bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier beim Freien Radio und beim Radio Lora zu sein.
Du bist, bevor wir auf die Themen Globalisierung und Vereinte Nationen und Demokratisierung und einen anderen Begriff von Globalisierung kommen, möchte ich doch dich ein bisschen vorstellen. Du bist Globalwissenschaftler und Globalwissenschaft, das hatte ich noch gar nicht gehört, dass man das studieren kann. Vielleicht erzählst du mal, was das ist und wo du es überhaupt studiert hast. Du warst an vier Orten der Welt dafür.
Genau, das im Englischen nennt sich Global Studies das Ganze, also Globalwissenschaft oder Globalstudien. Der Hintergedanke ist, dass man Globalisierung aus verschiedenen disziplinären Perspektiven studiert, ganz vorneweg die Soziologie, aber auch Politikwissenschaften, Geschichte, bis hin zur Architektur gibt es da viele Perspektiven drauf und ich habe das auf drei verschiedenen Kontinenten gemacht. Ich durfte an die Jawaharlal Nehru University nach Neu-Delhi, ich durfte an die Flaxo nach Buenos Aires und ich war in Spanien in der Universität de Barcelona und das Ganze ging aus von meinem Studienort in Berlin, an der Humboldt-Universität war ich, dementsprechend die drei Kontinente, Europa, Südamerika und Asien. Und ganz wesentlich ging es um Prozesse der Globalisierung, um es mal ganz grob zu sagen.
Und da hat man ja also eben nicht nur Ökonomie und nicht nur Soziologie, sondern eben auch noch andere Blickwinkel, Geschichte.
Genau. Und neben diesen verschiedenen disziplinären Perspektiven geht es eben auch ganz stark um Fragen von sozial-ökologischer Gerechtigkeit. Und da sind wir, glaube ich, schon direkt beim Thema dieses Buches auch. Da erkennt man natürlich auch eine gewisse wissenschaftliche Sozialisierung in meinem Lebenslauf, dass durch meine Studienaufenthalte beispielsweise in Indien, aber auch in Argentinien, ich da ganz viele interessante Erkenntnisse sammeln konnte, die ich jetzt eben auch in diesem Buch mitformulieren konnte.
Das Buch heißt eben, wie gesagt, Globale Demokratie und hat den Untertitel Warum weltweite Probleme ein neues politisches Miteinander erfordern. Und dann gleich doch zu der ersten Frage. Du sprichst darin davon, dass wir die Globalisierung uns wieder aneignen müssen.
Das stimmt. Zunächst einmal, wieso? Weil ich denke, dass der Begriff sehr negativ besetzt ist. Vielleicht kurzes Experiment mit allen Hörenden. Stellen Sie sich einfach mal vor, den Begriff Globalisierung. Welche Bilder kommen Ihnen da in den Kopf? Es könnte sein, dass jetzt sowas wie diese Frachtschiffe mit den Containern in ihre Vorstellung kommt oder das World Economic Forum in Davos. Also viele dieser wirtschaftlichen Globalisierungsphänomene. Was ich damit meine, ist, dass dieser Begriff so sehr negativ besetzt ist durch diese ökonomischen Perspektiven, dass wir ihn anders deuten müssen. Damit meine ich, es geht darum, die Vernetzung von Menschen im Allgemeinen darunter zu verstehen. Wenn wir Globalisierung als das verstehen, dann ergeben sich ganz neue Handlungsspielräume auch für gesellschaftliches Miteinander und auch für politische Regulierung, worauf ich genau später noch kommen möchte.
Und woran wir jetzt auch in unseren Bildern denken, sind natürlich auch die Straße von Hormuz und all diese Engstellen oder der Rhein,
absolut,
wo man erkennt, wow, die meisten Güter, die wir essen, die wir tragen, die wir benutzen, die Geräte vom T-Shirt bis zur Apfelsine natürlich, die kommen eben aus aller Welt und dann sind die auch vielleicht mal gar nicht mehr da plötzlich im Regal.
Absolut, genau. Also es gibt eine gewisse Fragilität dahinter und dennoch würde ich sagen, leben wir schon in einer globalisierten Ökonomie, was ein gewisser Widerspruch ist zu unserer gesellschaftlichen politischen Lebensweise, weil wir primär durch unseren Nationalstaat reguliert werden. Also vor allem sind wir als Bürger und Bürgerinnen Deutschlands dem deutschen Grundgesetz verpflichtet, aber auch EU-Gesetzlinien. Und es gibt nicht so etwas wie eine globale Regulierung. Und da ist schon ein gewisser Widerspruch da. Also wir leben in globalisierten Zeiten, vor allem ökonomisch, wie wir diese Bilder gerade eben aufgezeigt haben. Aber gesellschaftlich und politisch leben wir nicht in globalisierten Zeiten. Und in diese Lücke möchte ich mit diesem Buch vorstoßen, um da einen Vorschlag zu machen, wie das geschehen kann, dass wir uns da auch globalisieren.
Das wundert mich jetzt, dass du sagst, wir leben da in nicht globalisierten Zeiten, weil der Handel, der Welthandel ist ja organisiert.
Genau.
Der ist ja global organisiert und als Globalisierungskritikerin, die ich auch bin, gucken wir ja immer kritisch darauf, dass das kein fairer Welthandel ist, sondern einfach nur ein neoliberaler Lieferkettenkapitalismus der Ausbeutung oder so, ohne gerechte Verhältnisse. Insofern würde ich jetzt auch sagen, der ist doch gut organisiert, der Welthandel.
Genau, das meinte ich auch, dass der Welthandel ist global. Da stimme ich absolut
zu. Ach
so,
da habe ich dich falsch verstanden.
Genau, aber die politische Regulierung von uns als Gesellschaft, die findet primär national oder EU-mäßig statt.
Also die WTO, die Welthandelsorganisation zum Beispiel, ist doch eine politische Institution.
Genau, die den Handel reguliert, aber nicht die Menschen. Also beispielsweise Wahlen. Also wenn wir von Wahlen ausgehen, wir wählen den Deutschen Bundestag, wir wählen kommunal, wir wählen inzwischen auch auf europäischer Ebene, aber nicht auf globaler Ebene. Hier haben wir eine große Leerstelle.
Also wenn du das Wort politisch benutzt, dann denkst du vor allen Dingen eben an Wahlen und an das Prinzip der Demokratie.
Genau, das ist eine gute Brücke. Da sind wir genau bei dem Fokus meines Buches, Globale Demokratie, der Titel, wie du schon gesagt hast. Es geht mir darum, um die Regulierung des menschlichen Miteinanders, was natürlich nie losgelöst sein kann, auch von ökonomischen Fragen. Aber ganz zentral geht es erstmal um die Schaffung einer Demokratie. Und da brauchen wir als Grundvoraussetzung eine globale Wahl.
Ja, auf die kommen wir auch später noch bei all den konkreten Vorschlägen, die du machst. Aber jetzt, wir haben jetzt schon ziemlich viel rasant angesprochen als Stichworte, werden die ja auch alle vertiefen. Lass uns doch erstmal auch nochmal klären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen international, oder Vereinte Nationen, also die Nationen, der Begriff der Internationalen, der Begriff global und was gibt es noch zwischenstaatlich?
Mhm. Das ist eine super Frage, weil ich meine, dass selbst die Regierungen in dieser Welt diese Begriffe vermischen, was fatal ist. Also beispielsweise wird von der internationalen Ebene gesprochen, dann sprechen wir meistens von Organisationen wie den Vereinten Nationen, da kommen 193 Mitgliedstaaten zusammen. Und letztendlich entscheiden diese Staaten über die Abkommen. Das ist der Begriff des Internationalen. Der ist nicht gleichzusetzen mit dem Globalen. Da gibt es zum Beispiel diesen Begriff der Global Governance, der wird in der Politikwissenschaft verwendet, synonym zu dem. Aber er ist nicht synonym, weil eine Global Governance, wie der Name global schon sagt, jenseits Staatlichkeit eigentlich analysieren müsste. Das heißt, mit global ist eine weltgesellschaftliche Perspektive gemeint, jenseits von Einzelstaaten. Also hier wird eine Vermischung verwendet, die nicht sauber ist. Und wo ich nochmal darauf hinweise, dass es wichtig ist zu unterscheiden. Denn gerade aus einer demokratischen Perspektive fehlt es bis jetzt an einer globalen Demokratie, obwohl wir die Vereinten Nationen haben. Das ist nicht dasselbe.
Mhm. Können wir denn nochmal ein Beispiel finden, was denn schon wirklich global reguliert oder geregelt wird?
Genau, das ist die große Leerstelle, weil es gibt keine globale Regulierung in dem Sinne, weil es keine globale Regulierungsinstanz gibt. Hierzu müsste erst diese Instanz geschaffen werden. Und ich spreche davon, dass sich die Weltgesellschaft dieses Machtmonopol der Zwischenstaatlichkeit aneignen muss. Mhm. Klingt jetzt erstmal kompliziert, bedeutet so viel, dass wir erstmal sowas wie eine Weltzivilgesellschaft uns vorstellen müssen. Also das sind alle Menschen auf der Welt, klar gibt es da Abstriche, wahlfähiges Alter, das müsste festgestellt werden, auch sowas wie Mündigkeit kann diskutiert werden. Aber letztendlich geht es darum, die Weltgesellschaft als eine Gruppe zu denken.
Mhm.
Und diese Gruppe hat keine globalpolitische Repräsentanz. Das ist wichtig zu unterscheiden von den Vereinten Nationen. Ich mache ein Beispiel, um es hervorzuheben. Wie gesagt, 193 Staaten sind da drin. Da sind so Staaten wie China und Indien mit über 1 Milliarde Bewohnern, BewohnerInnen. Und auf der anderen Seite Staaten wie Vanuatu, wo es vielleicht ein paar Zehntausende gibt.
Das ist so eine kleine Insel.
Eine Insel, genau. Und die haben jeweils ein und dieselbe Stimme bei Abstimmungen.
Ja.
Also das ist doch fatal, dass man denkt, dass der Mensch in China so viel weniger wert ist als der Mensch in Vanuatu.
Mhm.
Das ist nicht demokratisch aus meiner Perspektive.
Wie ist denn das eigentlich gekommen, dass bei der UNO sich dieses Prinzip durchsetzen konnte, obwohl doch das eigentlich völlig unplausibel ist. Wenn man die Vereinten Nationen gegründet hat als Folgeorganisation des Völkerbundes nach dem Zweiten Weltkrieg, lag das doch eigentlich nahe zu sagen, jetzt gründen wir hier eine multinationale Vereinte Nationen-Institution. Da muss natürlich jeder Mensch eine Stimme haben.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, im wirkmächtigsten Gremium der Vereinten Nationen, dem Sicherheitsrat, ist es aus meiner Perspektive sogar noch schlimmer. Da kommen ja die Sicherheitsratsmitglieder zusammen, die dann ein Vetorecht haben. Das sind diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg als Siegermächte aus dem herausgegangen sind, und noch nicht permanente Mitglieder. Aber dieses Gremium, was am mächtigsten ist bei den Vereinten Nationen, ist noch weniger demokratisch. Und wie kommt es, dass
überhaupt... Zählen wir die vielleicht nochmal auf im Sicherheitsrat, damit wir immer wissen, wovon wir sprechen. Also USA.
Genau, die Permanenten zuerst. Genau. USA, Frankreich, Russland als Nachfolge der Sowjetunion, China haben wir noch. Großbritannien. Genau, da haben wir die P5, nennt man die, Permanent Five.
Und das sind ja auch die Atom. Waffen haben dürfen und andere nicht. Und Israel, da guckt man drüber weg. Das habe ich mir heute noch mal in deinem Buch so klar gemacht, wie das eigentlich entstanden ist, dass es da fünf Staaten gibt, die Atomwaffen einfach haben dürfen.
Absolut.
Und dass es eigentlich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs noch kommt, aus der Zeit danach.
Genau. Also es gibt so mehrere Punkte, die man an dieser Entstehung der Vereinten Nationen kritisieren kann. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass es anfangs in etwa 50 Staaten waren, die bei der Gründung erst zu den Vereinten Nationen gezählt haben. Mhm. Und die Mehrheit der Weltbevölkerung, die war da gar nicht abgedeckt damit. Also es war eine kleine Gruppe an Staaten, die sich als Vereinte Nationen zu Beginn zusammengetan haben, wo die Mehrheit noch unter kolonialer Herrschaft stand. Mhm. Also das ist auch ein Konstruktionsfehler zu Beginn. Ein weiterer Konstruktionsfehler liegt natürlich an diesem Beispiel der Atomwaffenmächte auch ganz deutlich darin, dass die mächtigen Staaten aus diesem Sicherheitsrat ihre Position ausspielen können. Bis heute können sie das verteidigen, dass sie die Atomwaffen völkerrechtlich legal halten können. Es gibt natürlich Beispiele, wie du gesagt hast, Israel, aber es gibt auch Indien und Pakistan als Atommächte, Nordkorea. Also es gibt verschiedene Beispiele, wo man weiß, die haben Atomwaffen. Aber die,
obwohl sie es offiziell nicht dürfen.
Obwohl sie es offiziell nicht dürfen. Und eben, weil sie nicht zu diesen P5 gehören, deswegen auch ständig als die Rechtsbrecher diffamiert werden. Mhm. Das ist auch nochmal wichtig, diese Logik dahinter zu sehen, dass die Vereinten Nationen gewisse Atomstaaten legitimieren, andere delegitimieren.
Mhm. Das war also einer der Fehlkonstruktionen von Anfang an. Und du bist halt, das habe ich jetzt wirklich durch dein Buch gelernt, einer, der darauf hinweist, dass sowieso das Prinzip der Nation, also so viele Einzelinteressen eigentlich beinhaltet, dass ja jede Nation ihre Repräsentanten hinschickt. Aber das ergibt noch nicht ein globales Gesamt, ein Weltgemeinwohl oder eine Kooperation aller miteinander, sondern da vertritt halt schon jedes Land die Interessen des eigenen Landes. Dafür wird man ja dort auch als Repräsentant hingeschickt.
Richtig. Ich nenne das einen Strukturfehler des Systems der Einzelstaatlichkeit. Also dieses System, ruhig der Vereinten Nationen, das ist von Anfang an strukturell fehlerhaft aufgebaut, bedeutet so viel, dass stärkere Staaten auf schwächere Staaten treffen. Und die Stärkeren spielen das natürlich aus. Mit allen möglichen Mitteln werden diese Staaten immer sich eine Selbstbevorteilung schaffen. Und Atomwaffen ist ein Beispiel, da gibt es viele andere, auch wirtschaftliche. Das gibt es bei Patenten. Wir erinnern uns an die Corona-Krise, dass vor allem durch den Patentschutz viele, viele Menschen leben im globalen Süden, diesem Patentschutz im globalen Norden zum Opfer gefallen sind. Also es gibt unzählige Beispiele, wo wir sehen, dass jeder Staat immer nach seinem größtmöglichen eigenen Vorteil handelt. So etwas wie ein Solidaritätsgedanke, wo man tatsächlich eigene Privilegien zurücksteckt, den gibt es nicht. Mhm. Und das ist systemisch bedingt. Das will ich damit nochmal unterstreichen. Dieses System der Konkurrenz und des Wettbewerbs, der drängt diese Staaten gerade dazu, dass sie so handeln müssen. Also denken wir in einen anderen Bereich, der Energie. Jede Regierung der Welt versucht, so günstig wie möglich an Energie zu kommen. Es gibt keinen Staat der Welt, der sagt, ach, dieses Ölfeld gebe ich beispielsweise auf, aus gutem Willen. Da gab es ein Beispiel, das kennen vielleicht die Hörenden hier in Ecuador, dass die ecuadorianische Regierung einmal den Vereinten Nationen vorgeschlagen hat, im Austausch zu einem Fonds, bezahlt von den Vereinten Nationen, also den Mitgliedstaaten, verzichten wir darauf, ein im Regenwald liegendes Feld zu
auszubeuten.
Auszubeuten, genau, danke. Und dieser Vorschlag wurde unterbreitet und es wurden Minimalbeträge nur eingesammelt. Also die Weltgesellschaft konnte sich nicht darauf einigen, selbst bei diesem einzigen Projekt solidarisch zu handeln. Weil jeder Staat immer nach dem eigenen Vorteil schaut. Also systematisch wird eine solidarische Weltgemeinschaft verunmöglicht.
Ja, und es gibt ja auch diese komische Konkurrenz zwischen zum Beispiel Welthandel und Menschenrechten. Wir haben in den Menschenrechten ja eigentlich die Gleichheit verankert. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir haben oft über Jean Ziegler, der vor einem Jahr, glaube ich, gestorben ist, berichtet hier bei LoRa, der das Recht auf Selbstversorgung immer versucht hat, bei der UN durchzusetzen. Das Recht auf Nahrungssouveränität nannte er das, im Vergleich zur Nahrungssicherheit. Also Nahrungssicherheit bedeutet, dass halt jeder Mensch einen Anspruch hat auf ein Kalorienpaket von 1000 Kalorien pro Tag. Könnte man auch abwerfen oder so, aus dem Flugzeug von der Firma Nestle oder so, ne? So. Und der Jean Ziegler hat immer gesagt, nein, nein. Also Nahrungssouveränität bedeutet wirklich, dass Menschen sich vor Ort auf ihrem Land selbst ernähren können. Und dagegen hat sich dann aber auf der Ebene des Welthandels so ein neoliberaler, privatisierter Agrarsektor durchgesetzt. Also da gibt es auch immer diese Konkurrenz zwischen diesen verschiedenen Gremien bei den Vereinten Nationen, also die Menschenrechtskommission oder die Menschenrechte gegen die Handelsrechte.
Absolut. Und auch hier sehen wir wieder dieses Interesse der stärkeren Staaten. Beispielsweise werden viele Anbauflächen im globalen Süden für die Produktion für Produkte im globalen Norden verwendet, sodass die Menschen vor Ort eben nicht mehr ihre Produkte anbauen können. Genau das, was du eben gesagt hast. Und da spielen die gnadenlos ihre ökonomische Stärke aus gegenüber diesen Staaten, mit bis hin zur Subventionierung auf beispielsweise europäischer Ebene. Also ich glaube, hier wird das ganz deutlich bei dem Thema. Und Jean Ziegler hatte viele, viele gute Aspekte dabei genannt. Auch, dass es dieses Ungleichgewicht gibt zwischen auf der einen Seite der Lebensmittelverschwendung im globalen Norden, der Überproduktion aufgrund des Überkonsums und auf der anderen Seite eben der Mangel, der bis hin zum Tod von Menschen führt. Also die Frage der Umverteilung, die hat er immer ganz stark gemacht, die auch auf der Ebene der Vereinten Nationen kaum bis gar nicht adressiert wird.
Und Jean Ziegler ist nicht vor einem Jahr gestorben, sondern vor etwa 2 oder 3 Monaten oder so. Wir haben nämlich hier auch an ihn erinnert. Ja. Aber er ist mir deswegen auch noch so präsent im Kopf. Ja, das war jetzt schon mal ein interessanter Ritt durch die Geschichte der Vereinten Nationen und die Schwachstellen, die wir auch noch vertiefen wollen mit deinen Verbesserungsvorschlägen. Wir wollen uns aber nach der kleinen Pause mal fragen, wie stark eigentlich es möglich ist, dass wir als Menschen und stärker auch menschheitlich fühlen, also als Teil der Menschheitsfamilie und dann auch interessiert sind oder eine Partei sich das mal zum Projekt machen könnte, solche solidarischen Welthandelsformen wirklich konsequent zu durchdenken, ob die nicht auch was Begeisterndes hätten, eben was Lebensbejahendes. Jetzt machen wir da erstmal eine kleine Pause.
LoRa München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Ja, wir sind schon wieder da. Renate Börger ist hier für Radio LoRa und mein Studiogast ist Albert Denk, der Globalwissenschaftler, auch mit Lehraufträgen an der LMU zum Beispiel zum Thema globale politische Fragen. Er hat das Buch geschrieben, Globale Demokratie, im Ökom Verlag erschienen, warum weltweite Probleme ein neues politisches Miteinander erfordern. Und wir haben ja schon viel darüber gesprochen, darüber, dass es eigentlich gilt, das Einzelstaatsprinzip bei den Vereinten Nationen zu überwinden zugunsten einer wirklich globalen Organisation, wo Menschen eben nicht mehr nur Interessenten ihrer einzelstaatlichen Interessen sind, sondern ja, Teil einer Menschheitsfamilie, wo man sich bewusst ist, dass die globalen Probleme nun mal auch globale Lösungen brauchen. Gerechtigkeit, Frieden, Ökologie. Wir haben schon viel über zum Beispiel Landwirtschaft gesprochen. glaubst du denn, Albert, dass dieses Potenzial, das wir uns als Menschheitsfamilie, dass wir spüren, ja, wir sind wirklich von unserem T-Shirt bis unseren Geräten und bei jedem Einkauf uns bewusst, meine Güte, wir sind so verbunden mit der Welt. Und eigentlich wäre es auch schön, sich verbunden zu wissen mit denen, die zum Beispiel die Baumwolle für unser T-Shirt unter harten Bedingungen gepflanzt und geerntet haben und die nähen. Wäre doch eigentlich schön, wenn das auch zum Beispiel mit einem guten Lohn auch verbunden wäre und mit einem guten Gefühl. Was glaubst du, wie sieht es aus mit diesem Potenzial, sich wirklich als Teil der Menschheitsgeschichte, der Menschheit zu fühlen?
Ich sehe das nicht nur als wünschenswert an, sondern als notwendig, um aus den Krisen unserer Gegenwart herauszukommen. Und ich bin da sehr optimistisch und möchte das zuerst mal sprachlich erklären, weil es gibt zumindest diese Begriffe schon. Sie stehen im Raum und sie werden weit verbreitet verwendet. Also das Menschsein, die Menschenwürde, Menschenrechte, all das sind Begriffe, die schon so etwas wie eine Weltgesellschaft fassen und dadurch für viele Menschen auch in ihren Vorstellungen existieren. Vielleicht manchmal etwas subtil, aber sie existieren. Also dieses Potenzial ist da im Begrifflichen bereits. Und dann gibt es natürlich die Handlungszusammenhänge. Das beste Beispiel ist die Digitalisierung, die Frage des Internets, inwieweit das Internet uns als Weltgesellschaft vernetzt hat, ist, glaube ich, inzwischen beantwortet. Bis in die hintersten Winkel kann man spätestens mit dem Starlink-Satelliten-Internet sich vernetzen. Über die verschiedenen Sprachübersetzungsanwendungen können die sprachlichen Barrieren überwindet werden. Dementsprechend auch hier gibt es schon längst diese Handlungszusammenhänge. Und ich möchte ein Beispiel nennen aus meinen Lehrveranstaltungen. Ich frage immer ganz gern in der Lehrveranstaltung Theorien der Globalisierung die Studierenden, ob sie denn glauben und mir Beispiele nennen können von Orten in der Welt, die nicht globalisiert sind. Und das Spannende ist, dass fast immer eigentlich erstmal eine ratlose Stille herrscht. Die überlegen und überlegen und ich glaube, man kann sie fast schon laut überlegen hören, dass es so schwierig ist, noch Orte zu finden, die nicht globalisiert sind.
Du meinst damit, wo Menschen noch von ihrem Acker und von ihrer Hände Arbeit leben, ohne einen Handel mit anderen?
Ich meine, dass sie nicht in einem Zusammenhang mit dem Rest der Menschheit steht. Und dieser Zusammenhang kann über viele Möglichkeiten existieren. Das Internet ist digital, aber vor allem über analoge Zusammenhänge. Und da kamen in meinen Lehrveranstaltungen manchmal so Beispiele wie Nordkorea. Aber selbst in Nordkorea gibt es durchaus natürlich Verbindungen, die in einem weltgesellschaftlichen Kontext stehen. Also tatsächlich ist es super schwierig. Es gibt diese Beispiele aus dem brasilianischen Regenwald von Gruppen, die noch nie Kontakt hatten zur Außenwelt. Aber das sind vielleicht die letzten Ausnahmen, die es noch gibt. Dementsprechend, ja, wir sind in einer Weltgesellschaft, wir leben in diesen Zusammenhängen. Nur wir müssen uns dessen bewusst werden. Die Sprache gibt es dazu schon, aber eben es fehlt der politische Rahmen und es fehlt vor allem eine demokratische Regulierungsinstanz, die das umsetzen kann, wie wir als Weltgesellschaft miteinander leben.
Ja, und es ist ja auch interessant, dass das eigentlich ja in vielen, auch in vielen Religionen und in vielen indigenen Kulturen ist das eigentlich schon eigentlich auch schon vorgedacht. Es ist ja nicht so, dass es jetzt ein neuer Gedanke wäre, dass wir alle miteinander irgendwie verbunden sind.
Genau, also es ist auch natürlich auch immer eine Frage der Bewusstseinshaltung, die in Religionen da schon stark gepredigt wurde. Und diese Bewusstseinshaltung, die gilt es meiner Meinung nach jetzt vor allem in den politischen Bereich zu übertragen durch die Idee der Demokratie. Weil welche andere politische Systemform haben wir, die uns allen zugutekommt? Aus meiner Perspektive gibt es da nur die Demokratie. Deswegen ist es so wichtig, hin zu einer globalen Demokratie zu kommen.
Jetzt hast du bei Nordkorea gedacht und da haben wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer gedacht, ja eben, Nordkorea hat kein Interesse an Demokratie. Die bleiben da außen vor und haben ihre Atombombe. Also es ist schon eine Vision, die wir ja langfristig haben und wo du ja aber auch immer betonst, im Kern ist da alles da.
Ja, und selbst in einem Land wie Nordkorea würde ich trennen zwischen der politischen Riege, vielleicht auch der öffentlichen Meinung der breiten Gesellschaft, die zensiert wird, und der tatsächlichen öffentlichen Meinung. Und letzteres, da würde ich durchaus gern mal Mäuschen spielen, ob diese Menschen nicht doch interessiert sind an einer Demokratie. Mhm. Wenn sie nicht von, von Zensur betroffen sind, wenn sie nicht von Repressalien betroffen sind, wenn sie sich frei äußern können. Und ich glaube, es gibt genügend Vorteile, die eine Demokratie jedem Menschen auf dieser Erde bietet, um sie attraktiv zu finden.
Und genügend Gelegenheiten zu erkennen, dass wir, ob wir wollen oder nicht, verbunden sind wir zum Beispiel durch das Wasser und die Rohstoffengpässe, wo uns jetzt von heute auf morgen im Grunde mit einem harten Schnitt vielleicht bewusst wird, wow, also da sind wir ganz schön abhängig, ganz schön verbunden. Jedes Wasserproblem ist halt auch ein globales Problem. Oder die Wasserfrage in den Produkten zum Beispiel, wie viel da drin steckt. Es könnte sein, dass wir da vor einem großen Lernprozess stehen, der auch Positives bewirkt.
Absolut. Leider natürlich auch sehr schmerzhaft bis hin zu sterbenden Menschen, wenn ich an die Katastrophe im Ahrtal erinnern darf. Oder auch die vielen Hitzetoten, die wir diese Tage auch erleben. Das Robert-Koch-Institut hat ja kürzlich gesagt, im letzten Jahr alleine bis zu 10.000 Menschen in Deutschland, die durch Hitze verstorben sind. Also es geht hier wirklich ums Eingemachte. Und das ist wichtig zu betonen, weshalb das nicht ein schöner Nebeneffekt ist, eine globale Demokratie zu bekommen, sondern es ist wirklich eine Notwendigkeit raus aus diesen Krisen. Und gleichzeitig bin ich auch der Meinung, dass es eben ganz viele positive Aspekte hat. Es ist nicht nur die Notwendigkeit, aus einer Krise herauszukommen, sondern es wird tatsächlich die Lebensrealitäten verbessern von uns allen. Also auch ganz allgemeine Fragen von Ängsten, von Verantwortung, von Sicherheit.
Scham.
Diese Themen, die uns vielleicht jetzt in anderen Feldern begegnen, der Hass, die Wut, all das könnte sich verändern, auch durch eine globale Demokratie.
Und bevor wir das noch ein bisschen ausmalen, auch nochmal zurück, dass es manches schon gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch an diesen IPCC gedacht, den Internationalen Klimarat. Das waren Wissenschaftler aus aller Welt, die haben eigentlich so ein bisschen vorbildlich vorgemacht, was es bedeutet, eine globale Studie zu erstellen, was eigentlich nötig wäre, um unser Klima zu retten. Oder auch, und sowas könnte man sich ja auch ökologisch auf andere Themen übertragen vorstellen. Aber sie sind halt nicht umgesetzt in Politik. Und da kommen wir jetzt wieder auch zu der Frage, die ich da leider auch immer stellen muss, im Kapitalismus. Haben all diese guten Initiativen halt sehr schnell ihre Grenze, weil sich eben die Handelsinteressen, die Produktionsinteressen der Vorteil, also der Länder, die halt da Vorteile haben, letztendlich dann durchsetzen, wie man jetzt einfach knallhart auch erlebt. Wir haben diese Weltzivilgesellschaft, wir haben den Klimarat, wir haben all das Wissen und all die Studien und erleben halt, dass die Politik dem Dogma der Wettbewerbsfähigkeit und der größtmöglichen Ressourcenausbeutung immer noch folgt.
Absolut. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde es so formulieren, dass die Regulierung des Überkonsums und auch solidarische Umverteilungsmaßnahmen auf einem weltweiten Maßstab unbedingt notwendig sind. Und wenn wir das weiterdenken, dann hat es eigentlich nichts mehr mit kapitalistischen Lebensweisen, wie wir sie heute kennen, zu tun. Also dementsprechend ist es wichtig zu sagen, dass wir uns als Gesellschaft auch strukturell verändern. Manche sprechen ja von dem Techno-Feudalismus, wenn sie die großen Gurus des Silicon Valleys beschreiben. Und genau da steckt ja eigentlich in dem Begriff Feudalismus schon genau das Gegenteil drin, was mit dem Begriff Demokratie gemeint ist. Also selbstverständlich wird es hier grundlegende Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse geben, wie wir zusammenleben. Und die kapitalistische Lebensweise ist damit kaum bis gar nicht vereinbar.
Und Feudalismus sagt ja auch, dass es sogar noch mehr rückwärts geht. Und Ulrike Herrmann hat mal dann so locker in irgendeiner Talkshow gesagt, naja klar, die müssen schon irgendwann zerschlagen werden. Und in den USA gibt es dafür auch Vorbilder, dass immer wieder mal, wenn irgendwelche Großkonzerne zu Standard Oil oder Rockefeller sich dazu monopolistisch gebärdet haben, dann hat man die auch immer wieder zerschlagen. Also es gibt Vorbilder, wie Politik dann doch auch Gegenmaßnahmen radikalerer Art ergreift.
Richtig, aber zur Geschichte gehört auch, dass die Nachfolgeorganisationen gerade von Standard Oil ja heute die größten Ölunternehmen sind und damit die größten Verursacher der Klimakrise. Die Sinnhaftigkeit hat vielleicht nicht zu dem geführt, was ursprünglich damit angedacht war. Zumal damals es ja auch intern in den USA darum ging, Monopolstellungen zu reduzieren und nicht irgendwelche Umweltschäden zu zu vermeiden. Aber ganz sicher, ja, es braucht die Regulierung dieser Tech-Unternehmen. Dort sieht man auch wieder dieses Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Staaten. Ich kenne kein Szenario, wo die USA ihre Tech-Unternehmen regulieren würde auf der Ebene der Vereinten Nationen. Im Gegenteil, der US-amerikanische Staat profitiert dermaßen von diesen Unternehmen, nicht nur ökonomisch, auch sicherheitstechnisch, auch in anderen Bereichen, was Prestige angeht, so dass sie immer für die eigene Bevorteilung wieder eintreten werden hier.
Interessant fand ich, ich weiß nicht, ob du das auch interessant fandst, was Papst Leo, der 14., glaube ich, ja, in seiner Enzyklika jetzt geschrieben hat. Der spricht da von einem, was notwendig wäre, unbewaffneten und entwaffnenden Frieden. Und zwar in Sachen KI und Militarisierung. Und er sagt, die Technik ist nie wertneutral, sondern nimmt immer, Zitat, die Züge derer an, die sie konfigurieren, die sie finanzieren, die sie regulieren und die sie nutzen. Also da steckt die Verantwortung der Erfinder und Programmierer drin, die Kapitalfrage, die Politikfrage und die Konsumentenverantwortung. Und er sagt dann, bejahenswertes Leben ist eines in lebendiger Beziehung, orientiert an Gemeinwohl und Nachhaltigkeit. Und dann sagt er natürlich auch noch, Menschen sind ein Teil der Natur, also der Schöpfung Gottes. Aber hast du auch das Gefühl, dass also diese Enzyklika, also die spricht ja im Grunde das an, was du sagst und spricht eben sogar von einer Entwaffnung. Er sagt an einer anderen Stelle auch, dass unsere Wirtschaft unser Wettbewerb ein bewaffneter Wettbewerb ist. Also das ist schon kühn, was er sagt, oder?
Also zum einen sehen wir, dass Akteure auf einem sehr breiten Spektrum sich für diese Themen einsetzen. Da gehören jetzt die Religionsgemeinschaften dazu, wie du es gerade an dem Beispiel gezeigt hast, aber eben auch zivilgesellschaftliche Gruppen dieser Tage, das Weltsozialforum in Benin beispielsweise. Darüber die Wissenschaft auch. Es gibt viele WissenschaftlerInnen, die selbst ihre Arbeit auch als politisch verstehen, dazu würde ich mich auch zählen. Und es gibt auch Menschen im Journalismus, die Ähnliches versuchen. Also wir haben ein breites Akteursspektrum. Dieses Beispiel zeigt sehr gut die Religionsgemeinschaften, die sich dafür einsetzen. Und auf der anderen Seite eben haben wir immer als Gegenspieler das System der Einzelstaatlichkeit, also dieser 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die aufgrund der Herrschaft über ihre Territorien das Ganze gegen diese anderen Akteure ausspielen können. Und es ist auf jeden Fall sehr lobenswert, dass der Papst hier diese Themen anspricht. Nur braucht es einen politischen Ansatz, um tatsächlich effektiv zu werden. Und Worte wie diese gab es leider schon oft. Also ich denke zum Beispiel wieder an das Weltsozialforum 2001, als die Charta des Weltsozialforums verschriftlicht wurde, wurde schon von einer planetarischen Gemeinschaft gesprochen oder einer planetarischen Gesellschaft. Also da ist dieser Gedanke von Weltgesellschaft schon verschriftlicht worden und viel früher gibt es das natürlich auch schon. Aber es fehlt immer, wie kommen wir eigentlich zu der politischen Regulierung dieser? Und da möchte ich ansetzen eben mit einem politischen Vorschlag der Demokratisierung.
Und den werden wir jetzt in dem dritten Teil nämlich beleuchten, weil du da sehr konstruktive Vorschläge machst. Albert Denk ist hier im Studio zu Gast und erzählt, was er in seinem Buch Globale Demokratie auch zusammen geforscht und gesammelt hat, warum weltweite Probleme ein neues politisches Miteinander erfordern. Gleich geht es hier weiter damit.
LoRa München, das alternative Radio auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, Albert, dass das Ganze ein politisches Programm sein muss, das mit den globalen Lösungen, dass es zwar viele, viele Menschen gibt, auch übrigens bei den Vereinten Nationen, ne, die da irgendwie sich schon sehr bemüht und angestrengt gezeigt haben. Und es gibt viele Konzepte, viele Versammlungen. Das Weltsozialforum beginnt heute. Und du machst ja ganz konkrete Vorschläge, wie die Vereinten Nationen oder wie auf der globalen Ebene wir lernen könnten, Demokratie, und wie das eigentlich gehen könnte. Vielleicht gehen wir mal ein paar Vorschläge von dir durch.
Mhm. Genau. Also vorausgehend ist, dass es aus der Weltzivilgesellschaft heraus diese Initiative gibt zu globalen Wahlen.
Das globale heißt, Wahlen, also richtig, wo jeder
mitwählt. Genau, das klingt vielleicht erstmal abstrakt. Ich möchte es gleich konkretisieren, dass gerade in Zeiten des Internets das möglich ist. Also, man bräuchte eine Plattform dazu, wo vier Dinge ermöglicht werden. Das erste ist, dass Menschen sich über diese Idee informieren können, dass darüber eine gewisse Kampagnenarbeit gemacht wird für dieses Gesamtprojekt der globalen Wahl.
Könntest du sagen, zu welchem Thema zum Beispiel, dass wir uns das konkret vorstellen können?
Das erste ist grundsätzlich erstmal eine Wahl zu haben. Das heißt, dass Menschen sich aufstellen lassen können mit eigenen Themenvorschlägen. Diese Themenvorschläge dann eben durch die Wählerschaft entweder belohnt oder benachteiligt werden und dementsprechend erstmal dieses klassische demokratische Prinzip von einer Abstimmung von RepräsentantInnen stattfindet. Gleichzeitig, wie du sagst, Inhalte sind mir in dem Buch vier Inhalte wichtig gewesen, die ich als beispielhafte Schwerpunkte benannt habe. Das erste war eine globale Kerosinsteuer. Ich nenne das jetzt einfach schlagartig, stichwortartig. Das zweite ist ein Verbot der fossilen Energieerzeugung. Das dritte ist ist eine globale Öffentlichkeitsbeteiligung. Und jetzt muss ich ganz kurz nachschauen.
Wir können ja mal bei der Kerosinsteuer bleiben. Ja. Das ist ja schon mal ein interessantes Beispiel. Also damit ist verbunden eigentlich Verbrauch. Wie viel steht jedem zu? Oder?
Genau, das ist die entscheidende Frage, die auch in so einem Prozess ausgehandelt werden soll. Also ich würde mich niemals als Einzelperson erheben wollen und sagen, das ist jetzt der Wert für die Menschheit. Ich finde, das ist ganz wichtig, in einem demokratischen Aushandlungsprozess das zu bestimmen und auch immer über Zeit weiter zu adjustieren. Das heißt, am wichtigsten ist erstmal diese Wahl. Ich hatte ja schon gesagt, mit dieser Plattform geht es um erstmal die Bekanntmachung dieses Projekts. Aber es geht eben auch darum, dass Menschen auf dieser Plattform sich eintragen lassen können für die Wahl, dass sie wählen können. Also eine Wählerschaft wird darüber gesammelt. Es soll darüber hinaus aber auch dazu da sein, dass Menschen sich aufstellen zum gewählt werden. Also die Aufstellung als wählbare Person ist noch ein weiterer Punkt. Und schließlich braucht es noch Menschen, die sich in diesem Projekt beteiligen als Wahlhelferinnen, als Menschen, die für Transparenz sorgen, die für die Sicherheit sorgen, die aber auch ein gewisses ein Mindestmaß an Respekt auch schaffen und vor allem Gewalt und diskriminierende Äußerungen dementsprechend dann auch abmoderieren.
Das ist ja jetzt, also da geht einem jetzt gleich den Kopf, ja wie denn, weltweit, also ist das dann zum Beispiel pro Region ein Mensch, pro 1000 Einwohner ein Repräsentant, der dann gewählt wird oder pro was? Da muss ich mich ja schon mit sehr vielen Bewerbern auch beschäftigen, ja, die ich ja nicht in meinem persönlichen Umfeld vielleicht habe.
Absolut.
Und wahrscheinlich wird es ja auch, du hast es irgendwo mal skizziert, eine Mischung sein aus Experten, die zu dem Thema halt auch viel Wissen beitragen können und Bürgern, die letztendlich entscheiden und Bürgerinnen.
Ja, das ist nochmal ein weiterer Aspekt, den ich hier stark machen möchte. Die zwei Modelle von Demokratie, nämlich die repräsentative Demokratie und die direkte Demokratie, zusammenzubringen. Das bedeutet so viel wie, dass es ein Gremium gibt, das gewählt wird auf eine Wahlperiode, das können beispielsweise 4-5 Jahre sein. Diese Menschen werden allein durch die Zeit, die sie in diesem Amt vollbringen, werden sie zu Expertinnen. Darüber hinaus braucht es aber auch die Bürgerbeteiligung, die Öffentlichkeitsbeteiligung. Wenn ich Bürger sage, meine ich die Weltbürger. Letztendlich jeder Mensch soll über Strukturen der Öffentlichkeitsbeteiligungen die Möglichkeit haben, themenspezifisch auch zu Themen sich einzubringen. Und das ist ganz wichtig, um auch eine gewisse Korrekturfunktion einzubauen in dieses Verfahren, dass es eben nicht nur eine Art Weltregierung gibt, sondern dass es ein wechselseitig sich kontrollierendes System aus repräsentativer und direkter Demokratie gibt. Und dort ist ja auch gefragt nach den Regionen. Wichtig ist, nicht nach Nationalstaaten das Ganze zu gliedern. Es geht wirklich darum, jenseits von nationalstaatlichen Containern das Ganze zu denken und durchzuführen. Es geht darum, konkrete Handlungszusammenhänge als politische Rahmen zu schaffen. Also beispielsweise, es geht um eine Abstimmung, die die Alpen betrifft. Dann braucht es die Bergkette, genau. Dann braucht es, oder den Alpenraum, dann braucht es hier sämtliche Menschen, die in dieser Region leben und oder die eben von den Entscheidungen aus diesem Prozess betroffen sein werden. aktuell haben wir ja den Fall, dass beispielsweise eine Entscheidung, wo Deutschland beteiligt ist, dass ein Mensch aus einem Wahlkreis von der Nordsee über den Alpenraum mitentscheidet, was überhaupt nicht zielführend ist in dem Prozess. Und dementsprechend braucht es hier bessere Zuschnitte auf tatsächliche politische Räume, die wichtig werden, vor allem in den Aspekten der direkten Demokratie.
Und um nochmal auf das Beispiel der Kerosinsteuer zu kommen, ja, das wäre ja dann eine globale Fragestellung tatsächlich, wo ja dann auch zum Beispiel, also was würde das alles bedeuten? Die beinhaltet ja auch zum Beispiel deine Vorschläge, dass man nicht mehr beliebig oft fliegen kann, dass man ein Budget gebilligt bekommt zum Beispiel?
Genau. Das wichtig ist erstmal zu verstehen, warum ist das wichtig. Mhm. Also wir müssen uns vergegenwärtigen, dass das Konsumieren von Flugzeugen, das Fliegen, dass das bis hin zu tödlichen Folgen hat. Mhm. Also Menschen sterben aufgrund der verursachten Umweltschäden, vor allem der Klimakrise, die wiederum zu Katastrophen führen, wo Menschen sterben. Also ich hatte vorhin das Beispiel der Hitzetoten genannt, das wäre eins, aber es gibt auch die Hochwassertoten, die Dürretoten. Also viele dieser Menschen, die aufgrund von den Folgen dieses Konsumverhaltens sterben. Fliegen ist in etwa für 10% der CO2-Emissionen verantwortlich. Dementsprechend ist es ein sehr hoher Aspekt oder ein Beitrag im gesamten CO2-Haushalt. Deswegen ist es ein sehr naheliegendes Beispiel. Und jetzt kommt es, auf einer globalen Ebene ist es etwas, was fast von niemandem gemacht wird. Was ich damit meine, ist, dass bisher etwa 20% der Weltgesellschaft geflogen sind. Das heißt, dass die Mehrheit ist noch nie geflogen. Aber die Mehrheit, nahezu alle Menschen, sind durch die Klimakrise betroffen. Das heißt, hier baden heute schon ganz viele Menschen die Suppe von ganz wenigen aus. Mhm. Und das hat eine große demokratische Sprengkraft. Mhm. Also wenn wir eine weltweite Abstimmung uns vorstellen, eine direkte demokratische Abstimmung, das heißt, es wird eine Frage gestellt, sind Sie dafür oder dagegen, dass man ein Pro-Kopf-Budget beim Fliegen einführt, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass eine Mehrheit sich dafür entscheidet, weil es ganz offensichtlich zu ihrem Vorteil ist.
Ja, also das ist eine gute, beispielhafte Frage, wo dann deutlich wird, erstens der Bewusstseinsprozess, dass man sich klar macht, hey, nur 20% sind überhaupt geflogen und ich bin vielleicht sogar schon 5-mal geflogen oder 10-mal und andere nie. Und dazu müsste man jetzt auch noch denken, dass es vielleicht sowas wie einen Weltmindestlohn dann auch in deiner Welt gibt, damit man sich überhaupt einen Flug leisten könnte. Und dann hätte eben jeder Mensch auf dem Planeten, wenn man das gerecht durchdenkt und auch ökologisch, tatsächlich nur einen Flug im Leben oder sowas. Oder anderthalb. Ja. Jedenfalls ist das eigentlich ein gutes Beispiel, wie wir uns einerseits natürlich schon ein bisschen schmerzhaft bewusst machen müssten. Ui, das ist natürlich dann auch ganz schön viel Verzicht. Aber es ist auch eine schöne Aussicht, dass dann doch alles in allem etwas Lebensbejahenderes unterm Strich dabei rauskommt und etwas, wo alle Menschen auf dem Planeten beteiligt sind und bedacht sind.
Absolut. Vor allem aus der Perspektive der Weltgesellschaft. Eine solche Abstimmung, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, hat wahrscheinlich wenig Aussicht in Deutschland. Ich glaube, hier wäre die Mehrheit tatsächlich dafür, Flugkonsum ungebändigt weiter durchführen zu können. Aber wir leben eben nicht entkoppelt von den Menschen um uns herum. Nein, wir haben eine große Wirkung auf sie. Und es ist wichtig, dass sie ebenfalls in einer Demokratie beteiligt werden. Weshalb ich auch davon spreche, dass die jetzigen Demokratien zumindest aus einer Menschenrechtsperspektive oder weltgesellschaftlichen Perspektive dysfunktional sind. Das heißt, es wird die weltgesellschaftliche Perspektive überhaupt nicht beachtet und die Menschen andernorts benachteiligt. Dementsprechend braucht es jetzt eben diese globale Abstimmung, sodass auch eine gewisse Legitimität dahinter steht, dass es ein Mandat gibt, um auch eine gewisse Institution dafür zu gründen. Auch das ist notwendig, darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass Institutionen geschaffen werden, die diese Regulierungen umsetzen, die sanktionieren können. Auch das ist ja ein großer Mangel bei den Vereinten Nationen, dass viele große Weltverträge, nehmen wir die Agenda für nachhaltige Entwicklung, dass die nicht bindend sind. Und hier braucht es eben eine neue Instanz, die bindend ist, die sanktionieren kann und Menschen gleichwertig anerkennt.
bindend sind immer nur die Handelsregeln der WTO. Da sind wir wieder bei diesem Thema, ja, der Welthandelsorganisation. Die sind ja bindend. Ja, jetzt hat man so ein bisschen eine Ahnung bekommen, in welche Richtung das gehen könnte. Allein, dass diese Frage dann plötzlich, dass Bürger einen Zettel im Briefkasten vorfinden, hallo, da finden jetzt globale Wahlen statt zur Kerosinfrage oder zur Wasserfrage oder was weiß ich, dass also diese globalen Fragen plötzlich zur Demokratie, zur Wahl stehen und ich mich dann eben auch tatsächlich damit beschäftigen muss und darf. Und auf der anderen Seite die regionalen Fragen. Du hast die Alpenregion angesprochen, wo tatsächlich dann eine Region mit den Leuten entscheidet, die dort leben, die dort betroffen sind und auch wirklich eben übernational bei den Alpen, sind ja dann viele Länder betroffen, zusammenkommen. Also es hätte sowohl in der Regionalität was Neues als auch in der Globalität.
Absolut. Und es ist machbar. Das will ich nochmal betonen. Wir haben heute schon die Instrumente dazu mit dem Internet. Da kommt natürlich schnell der Einwand, wie ist es mit Autokratien? Ja, es gibt VPN-Klienten. Man kann natürlich diese Zensuren, das sind technische Mittel, Anwendungen, ein Programm, das man im Computer öffnet, das kann man sich kostenlos herunterladen von verschiedenen Anbietern, auch von sehr vertrauenswürdigen Anbietern. Und mit dieser Anwendung kann man zum Beispiel eine Internetsperre umgehen. Also wenn ich als Mensch in China nicht auf das Internet zugreifen kann, kann ich in meinem Computer diese Anwendung öffnen und dann geht es doch. Also es gibt technische Mittel. Ich hatte als nächstes oder vorhin schon erwähnt die Übersetzungsprogramme.
Ja.
Es ist total wichtig, dass wir miteinander ins Reden kommen, über Sprachbarrieren hinweg. Wieder das Beispiel, ich als Mensch jetzt hier, der hier am Mikro sitzt, kann jetzt leider nicht die chinesische Sprache, aber ich würde total gern mit den Menschen sprechen und kann das über eben Anwendungen, die das in einer Live-Übersetzung ermöglichen. Auch dazu sind die Möglichkeiten da. Es ist heute möglich, Internetseiten so zu schaffen, dass sie zum einen sicher sind gegenüber Hackerangriffen beispielsweise. Also wir können fest davon ausgehen, sollte eine globale Wahl kommen, dass beispielsweise russische Hacker diese Plattform angreifen werden. Dass sie sicher ist gegenüber Fälschungsversuchen und aber auch transparent. Auch das ist möglich, dass es nachvollziehbar ist. Wichtig ist, dass sie nicht kommerziell ist, dass da keine Werbung drauf geschaltet wird, dass es wirklich rein um das Interesse geht einer globalen Demokratie. Und mit so einer Plattform schafft man auch durchaus Vertrauen, teilzunehmen.
Und ist denn eigentlich, weil du sagtest Infrastruktur, ich finde ja diesen Begriff der öffentlichen Güter sehr, sehr verbindend. Da kann sich jeder was drunter vorstellen, dass das alles kein Ding eines Privatiers sein kann. Über den Weltraum zum Beispiel und die Weltmeere und deren Ressourcen verfügen zu können und so zum Beispiel, aber auch über das Naheliegendere. Also das ist öffentliche Güter, also Commons ist ja auch der englische Begriff dafür und der ist ja auch sehr verbreitet in der Welt. Hast du das Gefühl, das könnte so ein Zugang sein, der im Grunde allen Menschen weltweit auch einleuchtet? Hallo, die Welt ist eigentlich unser Common, unser gemeinsames öffentliches Gut.
Absolut. Und wir sollten es auch als politisch-juristischen Maßstab nehmen. Das Gemeinwohl, und zwar das weltweite Gemeinwohl, sollte immer unsere Orientierungsmesslatte sein, an dem wir alle unsere Handeln messen. Das heißt, wie du eben die Beispiele genannt hast, ein Flug ins Weltall einer Privatperson steht diametral konträr zu einem weltgesellschaftlichen Gemeinwohl. Das muss reguliert werden. Das muss verhindert werden durch eine Instanz. Und da sind wir vielleicht nochmal eben bei diesem Aspekt der Institutionalisierung. Es braucht eben auch verschiedene Institutionen, die das umsetzen und kontrollieren und sanktionieren. Und dazu braucht es auch Räume. Und das begegnet mir auch oft diese Rückfrage, ja, aber wo soll das eigentlich stattfinden? Dann sind wir doch letztendlich auch wieder in irgendwelchen Staaten, sei es in den USA oder in Deutschland. Und dann sage ich, nein, auch heute gibt es schon Beispiele. Da sind wir dann wieder bei den Vereinten Nationen. Die haben dieses extraterritoriale Gelände in New York. Das hat damals die Familie Roosevelt hat es an die Vereinten Nationen gespendet.
In Manhattan?
Manhattan, genau, New York. Und da ist jetzt eine Fläche. Früher waren das große Schlachthöfe. Diese Fläche des UN-Hauptquartiers gehört keinem Staat der Welt. Klar, es gibt natürlich die Möglichkeiten, als umliegender Staat das Ganze zu regulieren, über die Flughäfen beispielsweise. Das wird auch gemacht von den USA, die das politisch einsetzen. Aber dennoch gibt es schon heute dieses Beispiel von Räumen, die nicht von Staaten beherrscht werden. Und genau in solchen Räumen müssen diese neuen Institutionen angesiedelt werden. Und es kann auch sehr attraktiv sein, auch da wieder Thema positive Szenarien. Also ich glaube, dass für viele Staaten dieser Welt es total attraktiv ist, so ein kleines Gelände herzugeben, weil es ein enormer Imagegewinn ist, weil es dazu führt, dass mehr Menschen dorthin kommen, dass dort der Ort von wichtigen Entscheidungen lokalisiert ist. Es ist ein Beitrag, auch das eigene Land deutlich aufzuwerten. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es Staaten gibt, die das auch anbieten heute, jenseits der Vereinigten Staaten.
Und jetzt müssen wir die letzten 5 Minuten, lieber Albert Denk, unser Studiogast heute, zum Thema globale Demokratie noch für den Frieden verwenden. Wir haben ja schon gesprochen über den Weltsicherheitsrat, der eigentlich ein Kind des Ergebnisses vom Zweiten Weltkrieg ist, also mit China, Frankreich, Großbritannien, Russland und USA, die dann auch als einzige sich legitimiert fühlen, Atomwaffen zu besitzen. Das ist fragwürdig, diese Konstruktion. Schon viele haben sich daran probiert, das zu reformieren. Wie siehst du das? Wie groß ist da die Möglichkeit oder das Potenzial, das zu reformieren und wohin?
Ja, ich glaube, das Potenzial ist groß und viele Menschen auch im System der Vereinten Nationen merken, dass die Notwendigkeit da ist. Nur wohin exakt, da wird natürlich viel drüber gestritten. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen, dass wir tatsächlich natürlich auch innerhalb der UN viele Rückschläge erlebt haben. Ich nenne mal so ein paar Namen wie Srebrenica, Ruanda, Myanmar oder auch der Bürgerkrieg in Syrien, wo die UN kläglich gescheitert ist.
Also eigentlich gibt es ja diese Idee der Blauhelme, von der ich nach wie vor begeistert bin, dass eigentlich eine entwaffnete Welt dann eine Verteidigungsarmee unter dem Dach der Vereinten Nationen hätte, nämlich die sogenannten UNO-Blauhelm-Soldaten, die im Konfliktfall losziehen würden.
Richtig. Auch da gab es diese Beispiele in der Zentralafrikanischen Republik 2015 mit den Vergewaltigungen. In Haiti haben sie die Cholera 2010 eingeschleppt. Also auch da ist nicht alles golden, was glänzt, will ich sagen. Aber natürlich, die Idee, dass es eigentlich eine überstaatliche Friedensmission gibt, ist absolut erstrebenswert. Nur ist sie nicht überstaatlich bei den Vereinten Nationen. Es sind einzelne staatliche Gruppen an Soldaten, die da zusammenkommen. Also was brauchen wir eigentlich als Vision noch und zur Reform der Vereinten Nationen? Und ich glaube, da geht es darum, dass wir endlich dieses grundlegende Gesetz von einem Mensch, eine Stimme schaffen müssen. Das heißt, wenn die Vereinten Nationen wegkommen von dem Prinzip der staatlichen Souveränität, sondern zu dem Prinzip der Gleichwertigkeit eines Menschen auf diesem Planeten, dann haben wir das grundlegende Problem auf dieser Regulierungsebene schon gelöst.
Und hinzu muss man natürlich auch denken, dass wir heute auch an Tiere, Pflanzen und die Ökologie denken, wenn wir an die Menschheitsfamilie denken.
Absolut. Das ist auch wichtig, dass eine Souveränität der Menschen niemals über der Souveränität der Mitwelt stehen darf. Also Stichwort sind die Rechte der Natur, die hier mitgedacht werden müssen, sodass es auch hier Grenzen braucht und auch eine Regulierungsinstanz.
Ja, und auch ein ganz anderes Bewusstsein, was auch wiederum eigentlich begeisternd sein könnte, ne? Dass man jetzt nicht unbedingt von Gottes Schöpfung spricht, aber doch immerhin von dem Wunder einer wunderbaren Schöpfung, zu der wir als Menschen gehören dürfen. Und dass wir uns ja in einer globalen Baumzeremonie zum Beispiel mit den Bäumen beschäftigen könnten und dem Wunder und der Notwendigkeit von Bäumen und was wir ihnen verdanken. Also ich könnte mir so vieles Schönes vorstellen, ohne das jetzt romantisieren, aber es hätte auch was Romantisches, es könnte was Romantisches haben, dass man die Natur wieder in einer Weise auch mit Demut betrachten kann, die eben heute mit diesem Ausbeutungsprinzip uns eigentlich verstellt ist.
Ja, wir sitzen ja heute in München und ich kann da auch als Vision mir sofort was denken, wie beispielsweise den mittleren Ring, diese Art von Stadtautobahn zu entsiegeln. Wenn daraus ein Park entstehen würde, jetzt mal, genau, du lachst, das ist erstmal ein sehr witziger Gedanke, aber ich glaube, gerade da, Stichwort Bäume, das wäre, glaube ich, die größte Klimaschutzmaßnahme, die man sich vorstellen könnte. Und es wäre der größte qualitative Lebenszugewinn für die Menschen in München. Weil ich glaube, dass tatsächlich die Mehrheit, die diesen Ring benutzen, von außerhalb kommen. Es wäre eine Wiederaneignung der Menschen für mehr Lebensqualität, für mehr Gesundheit und für Überleben. Auch hier wieder. Die Hitze hat auch München erreicht, auch hier sterben Menschen an dieser Hitze. Es braucht Maßnahmen und ich glaube, solche Visionen werden mehr und mehr realistisch für all die, die es heute abtun, als es sei illusorisch oder utopisch und damit abwerten wollen. es braucht mehr und mehr diese Visionen, auch wenn sie jetzt vielleicht etwas ungewohnt herüberkommen. Aber genau die Entsiegelung von asphaltierten Flächen ist eine der zentralen Maßnahmen. Die Begrünung, dass Wasser wieder versickern kann, dass Pflanzen die Vielfalt sich erhalten kann. Das sind ganz wichtige Fragestellungen, die auch im Lokalen gedacht werden können und in einer Stadt wie München umgesetzt.
Ja. Jetzt lese ich noch mal den letzten Satz aus deinem Buch vor. Die Klimakrise ist eine Krise der Lebensweise, genauso wie Krieg eine Krise der Lebensweise ist. Wir Menschen müssen anders zusammenleben. Um das Mindeste an Organisation hierfür zu gewährleisten, müssen wir uns global politisch organisieren. Ansonsten bekämpfen wir uns weiterhin gegenseitig. Vielleicht blicken wir schon bald zurück und wundern uns, wie wir in derart unbegreiflichen Verhältnissen leben konnten. Stellen wir uns mal vor, in 50 Jahren blicken wir zurück und denken, wie haben die denn gelebt 2026? Was hast du so, bist du wirklich der Hoffnung, dass wir das, sagen wir mal, in 20, 30, 40 Jahren schaffen können?
Absolut. Und ich glaube sogar noch schneller. Ich glaube, dass ein solches Projekt wirklich in wenigen Jahren umgesetzt werden könnte. Ich glaube, wenn hier eine gewisse Dynamik entsteht, dass Menschen sich zusammentun, über das Internet vernetzen, über Grenzen hinweg, dass das in 4 bis 5 Jahren so eine Wahl stattfinden kann. Das ist für mich ein durchaus realistisches Szenario. Und ich glaube, dass es auch zunehmend für auch den politischen Mainstream wichtig wird, in solchen Szenarien zu denken, weil alle anderen Szenarien, Stichwort Technologieoffenheit, funktionieren nicht. Im Gegenteil, die werfen uns noch weiter zurück. Beispielsweise die KI mit all den Rechenzentren beschleunigt dermaßen die Klimakatastrophe, dass wir neue Lösungen brauchen, jenseits dieser Idee von Technologien.
Wobei du ja eben auch sehr schön gezeigt hast, wie sehr zum Beispiel diese Möglichkeit, uns immer sofort gleich zu übersetzen in alle Sprachen, auch tolle Fenster eröffnet. Also man muss halt nur sich fragen dürfen, wofür setzen wir sie ein?
Absolut, genau, das ist es.
Albert Denk war zu Gast und wir bei LoRa denken gerne weiterhin mit dir mit. Über globale Demokratie ist ja immer wieder Thema. Ein Buch mit der Unterschrift Warum weltweite Probleme ein neues politisches Miteinander erfordern, erschienen im Ökom Verlag, voller Inspiration, wie ich finde. Ich freue mich, dass du hier warst und danke auch Andrea an der Technik. Und mein Name ist Renate Börger von der LoRa Redaktion. Auf Wiederhören.